Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 29. April 2025. Das war eine markant kurze Nacht für mich, wie Sie vielleicht meiner Stimme noch etwas anhören. Denn gestern fand statt das traditionelle Zürcher Frühlingsfest, das legendäre Sechseläuten mit seinem vielfach bewunderten Umzug der Zürcher Zünfte, der altehrwürdigen Gesellschaften und Organisationen in der Zürcher Innenstadt. Triumph des Frühlings über den Winter. Der Böck, der Schneemann wird da auf den Scheiterhaufen geführt und für alle, die mit unseren hiesigen Sitten und Gebräuchen nicht so vertraut sind. Der ganz entscheidende Punkt ist, wie lange es dauert, bis der mit Sprengstoff vollgepackte Kopf des Schneemanns explodiert. Gestern dauerte das 26 Minuten und ich glaube 30 Sekunden. Manchmal werden auch die Hundertstelsekunden gemessen, Schweizer Präzision. Und das lässt auf einen durchzogenen Sommer schließen. Aber das Klima ist ja unabhängig von solchen menschlichen Einflüssen, zumindest was die Verbrennungen dieses Schneemanns, dieses rituellen Böcks da beim Sechseläuten angeht. Ein großartiger Anlass, bei dem Zürich zeigt einmal im Jahr, dass es eine ursprünglich bürgerliche Stadt ist. Das wunderschöne Zürich haben ja aufgebaut eben die Zünfte, die Handwerker, die Händler, die Berufstätigen, die Gewerbler, die Unternehmer. Aber das ist mittlerweile in der grün-roten Realität der größten Schweizer Stadt schon etwas in den Hintergrund gerückt. Und einmal im Jahr allerdings huldigt man denen, die dieses Zürich tatsächlich noch im Schweiße ihres Angesichts an der Limmat und am Zürichsee gebaut haben. 364 weitere Tage wird dann dem 1. Mai gefrönt, sozusagen dem linken Sechseläuten, leider oftmals sehr, sehr gewalttätig und in keiner Art und Weise mit der friedlichen Fröhlichkeit zu vergleichen oder gar gleichzusetzen des Sechseläutens. Aber es ist schon interessant, wie hier eigentlich etwas gefeiert wird, was dann im Rest des Jahres mehr oder weniger dann in Vergessenheit gerät, die Zürcher Zünfte sozusagen im offenen Ausgang, in der Freiganghaltung, während man sonst eifrigst darauf bedacht ist, eben leider auch in Zürich, nicht nur in Berlin und in einigen rot-grünen deutschen Städten oder in vielen rot-grünen deutschen Städten. Welche Stadt in Deutschland ist eigentlich nicht rot-grün beherrscht? Es gibt sicherlich die eine oder andere, aber eben sonst werden da die Gewerbler, die Werktätigen geplagt und in den Senkel gestellt durch die Politik. Das ist bedauerlich, aber das haben sich die Zürcher selber zuzuschreiben. Zwei Vorträge, unsicheres Europa, sichere Schweiz. Ich trete auf am Mittwoch, dem 7. Mai 2025, Gemeindesaal Schlossgut an der Schlossstraße in Münsingen. Bitte melden Sie sich an. Eine Stippvisite, eine Expedition in die Schweiz lohnt sich immer. Weltwoche.ch/Münsingen. Oder dann am Mittwoch, dem 14. Mai 2025 im Blues Cinema Chur an der Sommerausstrasse in Chur, weltwoche.ch/Chur. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken, alle sind herzlichst willkommen. Unsicheres Europa, sichere Schweiz, das sind die grossen Themen und immer wieder unter dem Blickwinkel der Aktualität neu beleuchtet. Gestern großer Blackout in Spanien und Portugal, die Europäische Union sehr fragil. So einen markanten Blackout haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe gestern übrigens noch aus Mallorca gesendet. Ich bin etwas früher abgereist als meine Familie in den Frühlingsferien, eben weil das Sechseläuten gerufen hat und ich dort die Ehre habe, als Teilnehmer mitzumachen. Und deshalb habe ich schon recht früh am Morgen einen Flieger besteigen können, bevor es dann eben losging. Wobei die Balearen, wie ich jetzt lese, seien nicht direkt von diesem Blackout betroffen gewesen, aber indirekt der Flugverkehr stand dann auch mehrere Stunden still und es konnte nicht abgehoben werden oder sie haben aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet, aber die Stromfazilitäten, die Infrastrukturen seien im Mittelmeer unbeschadet weitergelaufen, hätten funktioniert, ganz im Unterschied zum Festland, zu Spanien und zu Portugal. Noch immer rätselt man über die Ursachen. Ich habe in einigen Schweizer Zeitungen gelesen, es habe auch eben mit der allgemeinen Instabilität der europäischen Unionsstromversorgung zu tun. Aber ich hüte mich da noch, halte mich zurück mit vorschnellen Diagnosen. Aus Schweizer Sicht zeigt das einfach, ist das eine Facette, eine weitere sinnbildliche Momentaufnahme der Schwäche und eben Zerbrechlichkeit dieser EU-Konstruktion, die ja derzeit vor allem von hochfliegenden Visionen und Luftschlössern lebt und zum Teil auch sehr aggressiven, eingebildeten außenpolitischen Initiativen. Fürchterlich, wenn Sie mich fragen, wie da bellizistisch, geradezu ballistisch, bleihaltig einige dieser Eurokraten, ja, man muss sie so nennen, Eurokraten, auftreten, ohne die Bescheidenheit, die doch eigentlich der EU eingeschrieben sein sollte. Was ist denn die Europäische Union? Sie ist errichtet worden auf den Trümmern der damaligen europäischen Nationalstaaten und der Raserei des Nationalismus. Europa ist ja am überschießenden Nationalismus gescheitert, vor allem am Nationalismus, der in Deutschland durch die Nationalsozialisten bis zum Exzess ersatzreligiös betrieben wurde. Und wenn es eine Lehre aus dieser fürchterlichen Zeit gibt, dann wohl doch die, dass nichts im Unmaß betrieben werden sollte und dass eben diese Ideologie des Radikalismus, die kann sich eben vieler Objekte bemächtigen. Und der Nationalismus ist etwas ganz Schreckliches, was da übersteigert wurde. Aber es können eben auch andere Dinge übersteigert werden. Und ich beobachte schon seit einigen Jahren mit Sorge, wie man diesen vielfältigen Nationalismus, diese Nationalismen der europäischen Geschichte, aufgekammert da in die verschiedenen Gebietskörperschaften, wie man zum Teil fast schon wieder versucht, diese kleinen Nationalismen, so verheerend sie sich auch ausgewirkt haben, durch einen EU-Nationalismus zu übertrumpfen. Natürlich niemals in dieser Brutalität und Aggressivität, aber es schwingt da eben auch dieses Grossmannssüchtige, dieses Großtuerische, dieses Aufgeplusterte schwingt da eben auch mit. Wenn sich da Einzelne auf die Barrikaden stellen und auf die Kanzeln und sagen, ja, wir von der Europäischen Union, wir verkörpern diese europäischen Werte, damit sprechen sie natürlich anderen Ländern oder Zivilisationen gleichrangige Werte ab. Und das ist für mich alles Abirrung, Missverständnis, Fehler, Grundlagenirrtum. Das sollte man nicht tun. Und solange diese EU in dieser Unbescheidenheit auftritt, wird sie auch nicht mehr zurückfinden zu der einstigen Begeisterung, die sie ja doch einmal auslösen konnte. Und gestern wurde noch gefeiert, 70 Jahre deutsche NATO-Mitgliedschaft. Ich glaube, es sind 70 Jahre, die da in einem Festakt begangen wurden. Und die NATO ist ja ganz ursprünglich auch vom deutschen Kanzler Adenauer, die NATO-Mitgliedschaft, begrüßt worden für Deutschland, weil er damit auch ein Mittel sah, den überbordenden Nationalismus zurückzudämmen. Und seien Sie versichert, ich habe großen Respekt vor all diesen Bemühungen und ich würde auch nie behaupten, dass die EU oder die NATO in dem Sinn absurde Konstruktionen sein, was ihr geschichtliches Werden oder ihre geschichtlichen Ursprünge angeht. Nein, es gibt sehr gewichtige Gründe, dass diese Organisationen entstanden sind. Aber die Frage ist eben, wie haben sie sich über die Zeit entwickelt? Werden sie heute noch ihrem Auftrag gerecht? Haben sie überhaupt noch einen klaren Auftrag? Und ist denen, die an der Spitze dieser Organisationen stehen, der Auftrag eigentlich noch bewusst? Und wenn ich von außen mit Sympathie und Wohlwollen auf Deutschland blicke, und ich glaube, ich spreche da auch für einige Schweizer, nicht für wenige, dann wünsche ich mir, dass die Bundesrepublik einen mäßigenden Einfluss auf diese internationalen Institutionen ausübte, einen ausgleichenden Einfluss, dass die Deutschen eben mit ihrer Sensibilität, mit ihrer Offenheit als Staat, der da mit wirklich eben offenen Grenzen im Zentrum der europäischen Kontinentalplatte gelegen, durch Wanderungs- und auch Durchmarschgebiet über viele Jahrhunderte, auch ein Mischmasch, ein Mix von diversen Mentalitäten, Konfessionen, immer sehr polyglott aufgestellt gewesen, schon über die Jahrhunderte, eben nicht diese kasernenhafte Verfasstheit, die da in dieser Perversion auch der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 zu beobachten und zu erleiden war, wenn eben die Deutschen diese Sensibilität, diese Offenheit und diese Fähigkeit, eben West und Ost irgendwo zu integrieren, wenn sie das viel stärker ausspielen würden und eben diesen eingebildeten EU Größenberauschten etwas entgegenwirken, etwas kontern würden. Das wäre da die ganz entscheidende Aufgabe aus meiner Sicht. Dann eine gute Nachricht, Putin kündigt Waffenruhe an. Ich habe darüber etwas ausführlicher gesprochen in der Schweizer Ausgabe. Das sind bemerkenswerte Vorgänge, die wir jetzt erleben, die man nicht einfach so wegwischen sollte. Putin kündigt Waffenruhe an. Wir sehen Gespräche zwischen Trump und Zelensky mit diesem symbolkräftigen Bild im Vatikan. Der Vatikan, sozusagen die Schweiz des Ausgleichs mit der Schweizer Garde, immer noch als Widerschein dessen, was vielleicht auch die Schweiz sein sollte, nämlich Verteidigerin einer neutralen Instanz, nämlich ihrer eigenen, der schweizerischen Neutralität, jetzt halt ein anderes Terrain, das dazu benutzt wird, sinnfälligerweise der Vatikan am Tag der Beerdigung von Papst Franziskus, der ja bei allen Dingen, die man ihm auch vorgeworfen hat, ein Friedenspapst war, einer, der hier auch die Freiheit sich herausgenommen hat, einigen gängigen Ideologien und Interpretationen der aktuellen Kriegslage zu widersprechen. Und dass sich eben Trump und Zelensky dort getroffen haben, ist auch eine gute Nachricht, genauso wie amerikanische Unterhändler gleichzeitig mit den Russen gesprochen haben. Das ist für mich etwas Bemerkenswertes. Denn wir messen 100 Tage Donald Trump. In den deutschen Zeitungen bekommen sie jeden Tag nur Abgesänge zu hören. Ist ja an sich nicht schlecht, wenn man einen Politiker vor allem kritisiert und kritisch hinterfragt, wenn er wie Trump eben intensiv beäugt wird. Dadurch macht er weniger Fehler, ganz einfach deshalb, weil er sich weniger Fehler erlauben kann. Also dagegen ist im Grunde nichts einzuwenden. Aber es gibt mir dann natürlich die Möglichkeit, auf ein paar Facetten hinzuweisen, die in dieser sehr ungnädigen und mitleidlosen Neonlichtbetrachtung vielleicht untergehen. Und das Gute bei Trump ist, er bringt die Diplomatie zurück auf die Weltbühne, übernimmt er eine Führungsrolle. Zweitens, die Amerikaner und speziell dieser Präsident, sie sind eben auch Weltmeister darin, immer auch wieder das Steuer rumzureißen und einen als falsch verstandenen Weg zu verlassen. Und all diese Kritikaster und Besserwisser, die jetzt aus der Europäischen Union, auch aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz heraus, da über den Ozean rüberbellen oder sich da in überheblicher Pose immer wieder bestätigt fühlen, wenn irgendetwas passiert, was nicht funktioniert. Ihnen ist einfach zu sagen, Entschuldigung, die Amerikaner versuchen, die illegale Migration zu stoppen und es gelingt ihnen. Sie haben das markant zurückgefahren. Sie versuchen auch die Schuldenmacherei und die Staatsaufblähung, dieses falsche Geschäftsmodell auf Pump, verbunden mit immer mehr Regulierungen, immer mehr Interventionen, immer weniger Freiheit. Trump sagt, das widerspricht der amerikanischen Freiheitsnatur. Damit müssen wir aufhören, abfahren. Und er benutzt sehr unkonventionelle Methoden, vermutlich auch seine Zollpolitik, um dieses Ziel zu erreichen. Wir werden sehen, ob er es schafft. Ich hoffe, dass er es schafft. Ich wünsche ihm, dass er es schafft. Das hätte auch für die Welt eine große Signalwirkung. Also er versucht hier, das Steuer rumzureißen. Und die, die ihn kritisieren, die haben ja noch überhaupt nichts bewiesen. Die haben ja keinen Strick zerrissen. Und es steht denen überhaupt nicht zu, sich da kritisch zu äußern. Am wenigsten eine Frau von der Leyen, die nun wirklich, also wie ein Zapfen da auf dem Wasser, beim Fischen haben sie ja diese Korkzapfen da, wo sie sehen, ob da der Köder dann schon runtergeht. Das wird mit jedem Wellengang, auch mit der kleinsten Wasserbewegung, schaukeln die mit. Und das ist ja genau das Problem einer Ursula von der Leyen. Sie tut zwar so, als würde sie Führung übernehmen, als würde sie etwas machen, aber nein, das sind Moderatoren, das sind Durchlauferhitzer, das sind Megafone des Zeitgeists. Wenn es nach grün geht, dann sind sie alle grün. Plötzlich merken sie, jetzt ist der Krieg, Armee, jetzt müssen wir da, Wettbewerbsfähigkeit, jetzt müssen wir da hingehen. Null Verlass, kein Schwerpunkt, keine Überzeugungen, aber einfach immer eine ganz große Klappe, wenn ein anderer dann mal etwas durchzieht und auch macht, was er verspricht. Also da muss man aufpassen, dass man sich in diese billige Attitüde nicht einfach so reinziehen lässt. Trump sagt, fertig mit Woke, fertig mit dieser ganzen Verideologisierung, mit diesem Kreuzzug gegen die Wirklichkeit, der in den letzten Jahren mit einer fast schon gespenstischen Selbstverständlichkeit zur Normalität erklärt wurde, wo man uns eingeredet hat, ja selbstverständlich kann doch jeder 15-Jährige oder 16-Jährige zur Einwohnerkontrolle 70 Franken bezahlen und sagen, ab sofort bin ich ein Mädchen oder ich bin ein Bube, sein Geschlecht abändern können. Solche Dinge, die da einem ins Hirn gedrückt wurden, und zwar auch in den Schulen. Und die, die sich dagegen gewehrt haben, zum Beispiel ein Viktor Orban in der Europäischen Union, der gesagt hat, gegen diese Art von sexualisierter, man könnte auch sagen sexistischer Indoktrinierung an den Schulen wehre ich mich. Die wurden ja wie Schwerstverbrecher behandelt. Also da gibt er Gegensteuer und das wird sicherlich, davon bin ich überzeugt, auch die EU verändern und vielleicht sogar auch Deutschland, wenn Friedrich Merz, der Politiker der Brandmauer, was kein gutes Zeichen ist, wenn dieser Friedrich Merz die Kraft hat, diese Impulse aus den Vereinigten Staaten aufzunehmen und das, was ihm sinnvoll erscheint und was auch sinnvoll ist, gerade auch in Deutschland durchzubringen. Denn Deutschland ist im Moment das Hauptquartier dieser woken Irrlehren. Und das ist unglaublich. Also ich muss Ihnen sagen, als Konservativer, als Rechter gar in Deutschland lebt sich's heute also schwer. Und das ist ein Alarmsignal. Das dürfte so nicht sein, denn in einer Demokratie, meine Damen und Herren, man kann das nicht deutlich genug sagen, gibt's immer links und rechts. Und wenn es rechts nicht mehr geben darf, wenn also alle Rechten nach den Linken auf den Schoß sitzen müssen, dann haben sie keine Demokratie mehr, dann haben sie ein Einparteiensystem. Und wir sind, oder wir waren, vielleicht ist man es immer noch, auf dem Weg in diese Richtung, diese Verklumpung, diese Verfilzung da in der Mitte. Und es ist bitter nötig gewesen, dass dagegen auch jetzt von bürgerlicher Seite in Gestalt dieser AfD eine Gegenkraft kommt. Und das ist auch alles andere als verwunderlich, wenn man immer so tut in den Medien, als sei das da irgendein absoluter historischer Sonderfall. Nein, das zeigt eben, dass Deutschland eine vitale Demokratie ist auf der Stufe der Bevölkerung. Die Leute haben doch längstens gemerkt, dass mit dieser Politik etwas nicht mehr stimmt, wo sich da alles, auch wieder verständlich, nach den Extremen des 20. Jahrhunderts in der Mitte zusammenkuschelt. Aber so geht's eben nicht in der Politik. Sie brauchen immer Alternativen. Sie brauchen eine linke Lösung. Sie brauchen eine rechte Lösung. Und wenn man links und rechts nicht mehr unterscheiden kann, dann fehlt etwas. Und da muss etwas Neues entstehen. Und das Neue wird natürlich immer von den Platzhirschen verteufelt. Und die Medien sollten aber diese Verteufelungsrhetorik, diese Verteufelungspropaganda hinterfragen. Aber sie machen das Gegenteil. Sie übernehmen sie und überbieten sie sogar noch. Und das ist das große Drama, über das wir hier ja in fast jeder Sendung sprechen. Dieser unglaubliche Konformismus, den wir haben, vor allem auch bei den Zeitungen im Journalismus. Aber auch da, ich kann nur hoffen und ich beobachte es auch, dass sich da die Öffentlichkeit wieder etwas differenziert und vielgestaltiger entsprechend darstellt. Großes Thema heute Morgen natürlich auch die Ministerbesetzungsposten. Jetzt durch den Friedrich Merz, Koalitionsvertrag ist unterschrieben worden durch die CDU, die Regierungsbildung rückt näher und es man lässt jetzt verschiedene auch hoffnungsfrohe Slogans erschallen. Und ich will da gar nicht den Ereignissen vorgreifen. Selbstverständlich ist da der neuen Regierung, die sich jetzt formiert, Glück zu wünschen. Es ist ihr Erfolg zu wünschen. Und Friedrich Merz betont ja bereits, das, was da in diesen Koalitionsverträgen steht, das sei also nicht das Amen in der Kirche. Da werde sich noch vieles verändern. Natürlich, da wird so viel geschrieben, daran erinnert sich keiner mehr in wenigen Tagen. Die personellen Besetzung, da ist mir positiv aufgefallen, dass unkonventionelle Maßnahmen ergriffen werden, zumindest so wie ich die Bundesrepublik der jüngeren Zeit beurteile. Da sind Leute von außen, Manager jetzt auch ins Kabinett geholt worden, in das sich formierende Kabinett, was zeigt, dass diese Regierung eben mit der Wirtschaft zusammenarbeiten will, was bei der letzten Regierung ja nicht der Fall gewesen, da hat man das Gefühl gehabt, dass der Wirtschaftsminister, vor allem auch seine Außenministerin, also einen Krieg führen gegen die Wirtschaft geradezu. Das hat jetzt auch der Carsten Maschmeyer, der schillernde deutsche Finanzunternehmer, da der sich immer etwas als deutscher Trump auch inszeniert hat, der hat in einer Fernsehsendung jetzt auch ganz harte Worte benutzt, um da die grüne Politik gegen die Automobilindustrie anzuprangern. Man hätte sich da gewünscht, dass Prominente wie Maschmeyer schon etwas früher vielleicht diese Offenkundigkeiten, diese Offensichtlichkeiten zum Besten gegeben hätten, aber lieber spät als nie. Also das sind sicherlich positive Signale. Dann ist ein Außenminister in Antwort, ein CDU-Außenminister, Wadepult, ein Mann, der schon lange im Bundestag sitzt, als großer Profi, als Routinier geschildert, wird auch ein absolut nibelungentreuer Unterstützer der Ukraine. Das wird bejubelt in den deutschen Medien. Das macht mich jetzt wieder eher skeptisch. Diese Einseitigkeit, die ja bereits außer Kraft gesetzt wird durch die Diplomatie der Vereinigten Staaten. Also ob das dann noch Bestand hat und ob dann eben so ein Mann auch glaubwürdig ist, wenn er merkt, dass er mit dieser kompromisslosen Politik der Unterstützung und Gegnerschaft zu Russland eben auf Granit beißt, dann einfach das Fähnchen nach dem Wind dreht. Wir werden sehen. Aus meiner Sicht ist klar, Deutschland muss eine Diskussion führen, beziehungsweise Friedrich Merz muss das ja jetzt Kraft seines Amtes dann festlegen, was sind die für ihn vorrangigen deutschen Interessen auch in der Außenpolitik, und die Außenpolitik in Deutschland wird von den Bundeskanzlern geprägt und bestimmt, und da kann die Devise nur lauten: Frieden mit Russland. Deutschland muss sich für einen Frieden mit Russland einsetzen. Das ist auch im Interesse der Russen. Natürlich haben die Russen kein Interesse, sich mit dem Westen es vollends zu verderben, schon gar nicht mit den Amerikanern, weil das würde die Russen dann in eine Art Juniorpartnerschaft mit den Chinesen zwingen. Das wollen sie nicht. Und Putin schon gar nicht, der Mann aus St. Petersburg, der immer ja sehnsuchtsvoll nach Europa geschielt hat, das ist ja wie ein verschmähter Liebhaber, der da jetzt grollt und sich dann an der Braut rächt, die ihm da schnöde den Laufpass gegeben hat. Ich meine, das ist doch die Psychologie, ja, das ist die Psychologie auch dieser Staatsmänner und dieser Machtmenschen, dieser Machtmachos. Da sind oft sehr zerbrechliche Seelen hinter all diesen Schichten da, hinter diesen Panzerschichten verborgen. Aber am Ende des Tages entscheiden eben nicht diese Psychologien, außer sie haben einen Vollgestörten oben am Ruder, aber das ist hier nicht der Fall. Nein, es entscheiden die Interessen, und die Interessen Russlands sind ganz klar darauf ausgerichtet, das sagt ja schon ihr Landeswappen, da haben sie den Adler, der in zwei Richtungen schaut, nicht nur nach Osten, sondern nach Westen. Darum ist Russland auch so groß, weil es da mit diesen Greifklauen in allen Seiten etwas Land geklaut hat. Ja, Russland ist nicht durch Fußzonen, Reflexmassage und gutes Zureden und Handauflegen zu dieser Größe gewachsen. Natürlich ist Russland eine mächtige militärische Potenz. die immer auch wieder berechtigte Ängste ausgelöst hat. Aber am Ende des Tages wird eben auch Russland, dieser große Staat, der wegen seiner Größe auch erhebliche Probleme hat, selbstverständlich Herausforderungen, das ist eine wahnsinnige Verantwortung, so etwas führen zu können. Selbstverständlich hat Russland das Interesse, eben mit China gut auszukommen, mit den Vereinigten Staaten gut auszukommen und aber auch mit Europa gut auszukommen, mit Deutschland. Vor allem aber haben die Deutschen ein Interesse, mit den Russen gut auszukommen. Das ist im Moment noch das ganz große Tabu. Vielleicht, wenn die Zeit reif wird, wenn die Amerikaner da auch Geschick beweisen, wenn das weitergeht in die gute Richtung, die wir bis jetzt sehen können, dann könnte das vielleicht auch Deutschland auf einen entscheidenden neuen Weg, der allerdings ein sehr vertrauter ist, zurückführen. Dann halt Österreich, wie sich die FPÖ mit dem Heimatland abfand und so erst groß wurde. Ja, viel wird da diskutiert über die FPÖ. Vielleicht noch ganz kurz zu den Wahlen in Wien. Schon ein großer Erfolg nach dem letzten Resultat. Da lag die FPÖ ja am Boden nach der Ibiza-Affäre. Jetzt ist sie auf über 20% gekommen. Aber einfach damit hier kein falscher Eindruck entsteht, Wien immer noch, also zutiefst in roter Hand. Was passiert in Indien? Modi, der indische Regierungschef, den ich sehr respektiere, ich bewundere ihn auch, finde das auch eine ganz faszinierende Persönlichkeit der Gegenwart, mit allen Abgründen und Nachzeiten, die natürlich solche Exponenten zwangsläufig immer haben. Aber was wird jetzt da passieren? Indien, Kaschmir, wird das dort in die Luft fliegen? Es bleibt eine sehr, sehr gefährliche Welt, mit der wir es zu tun haben. Stromausfall, natürlich auch ein ganz grosses Thema. Wolfram Weimer, ich war ja sein Nachfolger indirekt als Chefredaktor der Welt vor vielen Jahren. Zuvor war Wolfram Weimer dort, jetzt ist er der Verleger im Kanzler, im Kabinett des neuen Regierungschefs, des baldigen vermutlich Regierungschefs Friedrich Merz angekommen. Bin sehr gespannt, wie sich das auswirkt, als Nachfolger von Claudia Roth. Ich glaube, das ist sicherlich eine markante Veränderung zu dem Kulturstaatsministerium, das wir bis jetzt gesehen haben. Und ich glaube, das wäre auch eine wichtige Aufgabe dafür, den Wolfram Weimer sich nun also entschieden für die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland einzusetzen. Denn man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass wohlmeinende Beobachter in den Vereinigten Staaten, in der Schweiz, in anderen Ländern den Kopf schütteln, wenn sie schauen, weswegen man in Deutschland vor den Kadi gebracht werden kann, aufgrund von Meinungsäußerungen und so weiter. Das kann es überhaupt nicht sein. Das sind Fehlentwicklungen. Mal sehen, ob der Wolfram Weimer da die Kraft hat, entgegenzuhalten. Der Carlo Massala übrigens, der omnipräsente Militärexperte, der Deutsche, kommt jetzt immer in den Schweizer Medien vor, um sich da über die Schweiz zu äußern. Unqualifiziert, wie ich meine. Dazu äußere ich mich in der Schweizer Ausgabe. Dann Interview mit Donald Trump im The Atlantic, in diesem Magazin, das ja die Story gebracht hat mit Hexeth und den Hexeth und diesen geleakten Vertraulichkeiten. Das ist übrigens The Atlantic mit Anne Applebaum und anderen hochgeschätzten Autoren. Immer auch etwas augenzwinkend hier vermerkt. Und Trump sagt, beim zweiten Mal regiere ich das Land und die Welt und erhalte an Hexeth fest, der werde seine Sache gut machen. Für mich auch wieder beeindruckende Leadership, dass man an den eigenen Leuten festhält, auch wenn sie da draußen etwas ins Gerumpel hinein geraten. Trump fordert kostenlose Durchfahrt für US-Schiffe durch Panama und Suezkanal. Er schließt ein Büro für Klimadiplomatie. Das ist interessant. Und Richter in Louisiana will Abschiebung von Zweijährigen mit US-Pass prüfen. Also da wird jetzt sehr ernst gemacht mit der nicht mehr Akzeptierung von illegaler Zuwanderung. Ausgrenzung ist kein Partyschlager. Die Flensburger Staatsanwaltschaft. Das ausländerfeindliche Gegröle auf Sylt schreibt die FAZ nicht als Volksverhetzung angeklagt. Bemerkenswert, wenn man sieht, was die Medien da für ein Theater gemacht haben. Die designierte Wirtschaftsministerin Reiche ist ja die Lebenspartnerin von Karl Theodor zu Guttenberg. Das ist übrigens auch noch eine interessante Facette. Und eben Johann Wadepool, CDU, Außenminister. Ulrich Matthes übrigens, der bekannte deutsche Schauspieler, kritisiert auf Vorrat schon den Wolfram Weimer als Ideologen und fürchte Kürzungen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn sich die Kulturszene da kritisch äußert über den neuen Mann. Wir können das schaffen, wie Merz die Deutschen auf seinen neuen Kurs einschwört, sofern er dann einen Kurs hat. Und am Schluss noch dies. Es ist dramatisch, bei den Eichhörnchen ist der Beginn des Aussterbens da. Eine bedrohte Art, das Eichhörnchen, eine bedrohte Art, lesen wir heute Morgen in der Welt. Ich bin nicht so sicher, aber wir werden das weiter verfolgen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International. Oh, etwas länger heute am Tag nach dem Sechseläuten. Jetzt werde ich schleunigst Schluss machen. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind. Bleiben Sie auf unserem Kanal. Ich melde mich baldmöglichst zurück. Wünsche Ihnen einen schönen Tag.